Liebe Hörer, Jesus ist nicht tot zu kriegen. Oft wurde er abgeschrieben, verleumdet, für erledigt erklärt. Aber mit einer Zähigkeit ohnegleichen tritt sein Name immer wieder hervor. Wenn sich die Kirche an ihm festhält, versteht man das ja noch. Aber warum beschäftigen sich mit ihm auch Kritiker der Kirche, Atheisten, Marxisten? Dicke Bücher wurden über ihn geschrieben. Generationen von Wissenschaftlern haben die Schriften der Bibel, die von ihm handeln, Wort für Wort hundertfach umgedreht und untersucht, um herauszubringen, wie sein Leben verlief und was es für uns bedeutet. Karl Jaspers, der Philosoph, hat ein Buch geschrieben, Die maßgebenden Menschen. Er nennt deren vier: Sokrates, Buddha, Konfuzius und Jesus. Diese Menschen haben für ihn durch ihr Dasein und Wesen das Menschsein wie keine anderen Menschen geschichtlich bestimmt. Sie sind bezeugt durch eine Jahrtausende fortdauernde Wirkung. Der Name Jesu bedeutet offenbar wie eh und je eine Herausforderung. Wo er genannt wird, erhebt sich Streit um die Frage, wer war er, wer ist er? Über Jesus gehen die Meinungen weit auseinander. Das war schon zu seinen Lebzeiten so. Zeitgenossen von damals hielten ihn für einen Propheten, wie sie in Israel jahrhundertelang immer wieder aufgetreten waren. Andere meinten, er stünde mit dem Teufel im Bunde, denn sein Verhalten widersprach oft den Meinungen der Frommen seiner Zeit. Darunter gab es aber auch Menschen, die ihn für einen gottgesandten Lehrer hielten. Nikodemus zum Beispiel, der großartige, einflussreiche Jude. Als der Hohe Rat Israels Jesus an den Galgen brachte, lautete das Urteil, er hat Gott gelästert. Wie damals, so heute. Breit ist das Spektrum der Meinungen über Jesus von Nazareth. Er war ein Idealist, der leider gescheitert ist, so die einen. Er war ein Revolutionär, der die bestehenden Ordnungen stürzen wollte, so die anderen. Er war der Gründer einer Religion, die die Welt verändern könnte, wenn sich alle danach richten würden, so die dritten. Ich weiß nicht, was Sie von Jesus denken. Aber in einem werden wir uns einig sein. Jesus hat als Mensch unter Menschen auf dieser Erde gelebt. Er trug keinen Heiligenschein. Er trug ein schlichtes Gewand. Er sah aus, wie ein Jude zu seiner Zeit aussah. Er hungerte, ihn dürstete, er wurde müde, er weinte, er lachte, er freute sich, er wurde versucht, er litt. Er hatte Schmerzen, er war ganz Mensch. Das Neue Testament weiß freilich mehr und anderes von ihm zu sagen. Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier von einem Menschen gesprochen wird. Das Augsburger Bekenntnis wiederholt nicht umsonst die Worte der altkirchlichen Glaubensbekenntnisse. Ein wahrer Mensch, wahrhaftig geboren, gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und doch war Jesus anders als die anderen. Er war der Mensch für die anderen. Er war der Gott für uns. Er suchte die Menschen in ihrer Angst und Verzweiflung. Er ging zu den Gestrandeten und von der Gesellschaft Verachteten. Er kümmerte sich um Todeskandidaten und Verbrecher. Er heilte Kranke und Gebundene. Ihm waren die hungrigen Mägen nicht gleichgültig. In Jesus von Nazareth war eine Liebe unter uns, wie sie die Menschheit sonst nicht kannte. Die Apostel haben von dem Leben und der Lehre Jesu nicht so erzählt, als hätte hier irgendein Mensch gesprochen und gehandelt. Sie haben erkannt, wer Jesus wirklich war. Johannes der Evangelist sagt im Rückblick, wir sahen seine Herrlichkeit. Die Apostel bezeugen, er war der Sohn Gottes, der verheißene Messias, der Erlöser. Durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung hat er der Welt das Heil gebracht. Wir können zu ihm beten und über den Tod hinaus auf ihn hoffen. Am Ende der Zeit wird er als Weltenrichter wiederkehren. Mit diesen Aussagen soll das Menschsein Jesu nicht eingeschränkt oder aufgegeben werden. Aber er war eben nicht nur Mensch. Das Augsburger Bekenntnis sagt, die zwei Naturen, die göttliche und die menschliche, sind also in einer Person untrennbar vereinigt. Ein Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Hier werden Sie sofort fragen, ist das nicht ein Widerspruch, wahrer Mensch und zur gleichen Zeit Gott? Oder Sie mögen sagen, Jesus ein Mensch, ja, das schon, aber Gott? Die Väter des christlichen Bekenntnisses mögen zwar noch unbefangen von Jesus Christus als wahrhaftigem Gott vom Vater in Ewigkeit geboren gesprochen haben, aber heute, fast ein halbes Jahrtausend später, empfinden hier viele eine tiefe Skepsis. Ich weiß nicht, ob Sie zu diesen Skeptikern gehören. Ich könnte Sie jedenfalls gut verstehen, lieber Hörer. Lassen Sie uns einmal von einer ganz anderen Seite her anfangen. Dass Jesus wahrer Gott war, konnte und kann man natürlich nicht einfach sehen oder bloß fühlen. Und man kann es schon gar nicht mit Hilfe der modernen Naturwissenschaft beweisen. Vielmehr, die Prediger sollen es verkündigen und wir werden eingeladen zum Glauben. Mit dem Glauben ist es ja eine geheimnisvolle Sache. Teils steht er gegen die Vernunft, teils ist er auch wieder etwas sehr Vernünftiges. Menschsein ohne Glauben ist nämlich im Grunde genommen unmöglich. Ich finde, irgendwie glauben wir doch alle. Wir glauben an ein höheres Wesen, an das Horoskop oder an die Zahl 13. Wir glauben an Ideologien oder Philosophien. Wir glauben an Menschen oder an das Nichts. Wir sehnen uns nach einem Glauben, der uns Halt und Geborgenheit gibt. Wir suchen einen Glauben, der uns auf die letzten Fragen unseres Lebens antwortet. Auf die Frage nach dem Sinn meines Lebens, nach der Schuld und wie ich sie losbringen kann, nach dem Tod, den ich erfahren werde. Wenn Sie mit diesen Fragen zu Jesus kommen, sind Sie an der richtigen Stelle. Er ist nicht ein großer Toter, sondern der lebendige Herr. Mit den Augen des Glaubens sehen sie ihn neu. Jesus hat eine Vorgeschichte wie keiner von uns. Ehe er Mensch wurde, geboren von der Jungfrau Maria, war er in der Welt Gottes beim Vater. Wir sündigen Menschen haben in diese Welt keinen Zugang. Wir haben deshalb auch gar keine Chance, von uns aus den lebendigen, wahren Gott zu erkennen oder zu finden. Wir bleiben immer bei unseren Gottesbildern, Vorstellungen, Sehnsüchten und Wünschen hängen. Gott muss zu uns kommen, wenn wir ihn sehen, hören, sprechen, finden wollen. Und Gott ist wirklich zu uns gekommen, in Jesus. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Vater ist in ihm und er im Vater. In der Sendung Jesu in die Welt hat sich erfüllt, was die Propheten in Israel jahrhundertelang angekündigt haben, der Messias kommt. Messias heißt aus dem Hebräischen in die griechische Sprache übersetzt Christus. Gemeint ist damit der von Gott gesandte Heilsbringer. Jesus ist der Christus. Christus ist nicht ein Eigenname, sondern ein Titel. Er bringt zum Ausdruck, dass Jesus der Heiland der Welt ist, der sie von ihrer Schuld befreit, und dass er der Richter der Welt ist, vor dem sie sich am Ende der Tage zu verantworten hat. Vielleicht verstehen Sie jetzt auch, weshalb das Augsburger Bekenntnis mit der ganzen Christenheit Jesus den Sohn Gottes nennt. Praktisch heißt das, wenn Jesus spricht, spricht Gott. Mit diesem Anspruch ist er aufgetreten in Kapernaum, in Jerusalem und überall, wo er hinkam. Seine Zeitgenossen, vor allem die Pharisäer und Schriftgelehrten, waren verständlicherweise entsetzt, dass Jesus Sünden vergab. Das darf er doch nicht. Dieses Recht steht allein Gott zu, oder? Das kann nur einer sagen, der nicht verstanden hat, dass der Sohn und der Vater eins sind. Und wenn Jesus handelt, handelt Gott. So sind die Zeichen und Wunder Jesu Hinweise dafür, dass mit dem Kommen des Sohnes die Herrschaft Gottes auf dieser Erde angebrochen ist. Sie wissen, dass in den Religionen der Welt das Opfer eine große Rolle spielt. Es ist ergreifend zu sehen, zu welchen Opfern Menschen bereit sind, um ihre Gottheit gnädig zu stimmen und den Zorn der Götter aufzuheben. Wenn wir das Opfer, das Jesus gebracht hat, recht verstehen wollen, müssen wir uns eine Gerichtsszene vor Augen halten. Auf der Anklagebank sitze ich. Vor mir steht als Richter der lebendige Gott. Gott hat mir für mein Leben Gebote gegeben und Maßstäbe gesetzt, nach denen ich leben soll. Ich aber setze ständig die Gebote außer Kraft. Ich frage nicht nach seinem Willen, sondern setze mir die Maßstäbe selbst oder lasse sie mir von anderen Menschen, von der großen Masse setzen. Gott aber lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. Er übersieht nicht einfach meine Missachtung seines Willens. Weil ich seine Gebote übertrete und durch meinen Ungehorsam vor ihm schuldig geworden bin, stellt er mich vor sein Gericht. Sein Urteil ist unbestechlich. Er verurteilt mich zum Tode. Ich kann dieses Urteil nie aufheben, weder durch meine Opfer, noch durch meine Moral, noch durch meine Religiosität. Gottes Recht muss Genüge getan werden, und das kann der Mensch nicht. Es muss einer kommen, der stellvertretend für mich den Zorn Gottes auf sich nimmt und das Todesurteil erleidet. Jesus sagt im Johannesevangelium: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat seinen Sohn wie einen Verbrecher zwischen zwei Verbrechern an einem Kreuz sterben lassen. Jesus hat das Opfer für alle Menschen gebracht. Dieses Opfer macht uns frei von der Schuld unseres Lebens und gibt uns die einmalige Chance, ein ganzes Leben lang aus der göttlichen Vergebung zu leben. An Jesus glauben heißt, an den Gekreuzigten glauben. Durch seinen Tod hat er mein Todesurteil aufgehoben und mich zum Leben befreit. Unter dem Kreuz Jesu werde ich aus einem Todeskandidaten zum Kind Gottes. Der Gekreuzigte ist nicht im Tode geblieben. Das Unvergleichliche, Einmalige ist geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Damit hat Gott den Weg Jesu bestätigt. Stellen Sie sich einmal vor, was das für eine Aufregung in Jerusalem war, als die Jünger Jesu überall in der Öffentlichkeit furchtlos und fröhlich proklamierten: Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Wir sind dafür Zeugen. Wir haben ihn gesehen. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir haben mit ihm gegessen. Niemand konnte das Zeugnis zum Schweigen bringen. Bis heute nicht. Der Auferstandene ist der Herr. So haben es die ersten Christen als ihr erstes Bekenntnis ausgerufen. Herr ist Jesus. Er hat Teil an der Herrlichkeit Gottes. Jesus Christus herrscht als König. Ihm ist die Vollmacht gegeben über alle sichtbaren und für uns unsichtbaren Schöpfungswirklichkeiten. Es gibt keine Dämonen, Mächte und Menschen, die sich seiner Herrschaft nicht beugen müssten. Er führt Gottes Pläne zum Ziel. Wir dürfen unser Leben unter die Herrschaft dieses lebendigen Herrn stellen. Mitten im Getümmel der Welt und in der Unruhe unseres kleinen Lebens gibt er Geborgenheit und Gelassenheit. Auch auf schwierigen Wegstrecken brauchen wir die Geduld nicht aufzugeben. Jesus, der Sohn, umspannt alle Zeiten. Er ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ist das nicht ein großartiger Ausblick in die Zukunft? Christen sind Menschen der Hoffnung. Der gekreuzigte und auferstandene Herr ist der Wiederkommende. Ihm gehört das letzte Wort auf dieser Welt. Es kommt die Stunde, in der alle Knie sich vor ihm beugen und alle Zungen bekennen werden, dass er der Herr ist zur Ehre des Vaters. An diesen Jesus glauben wir. An den Jesus, der die Welt hinumgreift, der das Heil der Welt vollbracht hat und in dessen Zukunft die Geschichte der Welt hineinläuft. An ihn und keinen anderen. Niemand hat einen fertigen Glauben. Ich verstehe auch, wenn Sie Ihre Fragen und Zweifel im Blick auf die kirchliche Lehre von Jesus haben. Wir haben den Glauben nicht in der Tasche. Unser Leben lang wird uns die Erfahrung begleiten: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses Wort eines sorgenerfüllten Vaters an Jesus macht deutlich, dass Glaube Vertrauen ist, das große Vertrauen zu dem lebendigen Herrn Jesus Christus. Das Vertrauen hat seinen Sitz nicht im Kopf, sondern im Herzen. Man kann viel von Jesus wissen und doch nicht an ihn glauben. Dass auf ihn Verlass ist, erfährt nur der, der sich ihm ausliefert. Es gibt viele Wege, auf denen Menschen zum Glauben an Christus kommen, ihm ihr Leben anvertrauen und es seiner guten Herrschaft unterstellen. Einer meiner Freunde, ein führender Wirtschaftler, Doktor der Philosophie, gewann sein persönliches Verhältnis zu Christus bei einem Flug von Washington nach Los Angeles. Er hatte sich ein Buch mit christlichem Inhalt gekauft, mehr aus Neugier als aus Interesse. Im Flugzeug schaute er in das Buch hinein. Er wurde gepackt von dem Bericht einer Frau, die erzählte, wie sie Jesus für ihr Leben entdeckte. Mein Freund erkannte darin seine eigene Lebensgeschichte. Alles andere hätte er auf dieser Reise erwartet, nur nicht dies, eine völlig neue Ausrichtung seines Lebens zu empfangen. Seither kann er sich ein Leben ohne Christus gar nicht mehr vorstellen. Ich denke auch an ein anderes Erlebnis. Neulich hatte ich Vorträge anlässlich einer Zeltmission in einer deutschen Stadt zu halten. An einem Abend sprach ich über den Glauben an Christus. Nach dem Vortrag sagte ein junger Mann: Ich will Christ werden. Können Sie mir helfen? Wie kam er auf diese Frage? Christus hatte ihn angesprochen und nach seinem Leben gegriffen. Manchmal werde ich gefragt, und vielleicht fragen Sie auch so: Was hat man denn vom Glauben an Jesus Christus? Darauf möchte ich mit den Worten eines jungen Soldaten antworten, der aus dem Todeskessel von Stalingrad an seine Eltern schrieb: Christus ist mein Herr. Darum habe ich eine bewältigte Vergangenheit, eine geborgene Gegenwart und eine gesicherte Zukunft. An Christus glauben, das heißt wirklich leben. Dazu möchte ich Sie einladen.